Uns fehlen derzeit die Trainer, also wir müssten jetzt wieder anfangen. Ja, da bin ich schon mal mit dem Senator aneinander geraten. Ja, ich muss jetzt sagen, ich war ja nicht dabei.
Ja. Was?
Vereinsfürsten, die da so die Herrschaft haben, ja. Dann muss man ja noch sagen, Radsport ist ja eben noch viel bunter. Die Fixed Bike Szene, da hatten wir eben auch schnell Mitglieder, die aus der Szene kamen. Das war für viele Altetablierte so ein bisschen, was ist denn das? Sie ist Weltmeisterin im Radcross geworden, Silbermedaille, Olympische Spiele. Oben war die Kneipe.
Ja, cool.
Man rutscht da so rein.
Weil da steckt doch wahnsinnig viel Arbeit dahinter.
Das könnten mehr Vereine machen, auch wir selbst.
So, was machen wir denn heute?
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Heute machen wir die Folge 123. Ist ganz witzig, wenn man das ausschreibt. Das ist 1, 2, 3, alle Zahlen nebeneinander.
Wow.
Ja, nicht schlecht. Ne? Das sind die kleinen Sachen, über die man sich freuen muss in diesem Leben. So ist es. Vergangene Woche haben wir über einen Radsportverein gesprochen, der ja eigentlich gar kein richtiger Verein ist und auch gar nicht sein will. Die Männer und Frauen im Berchtesgaden verstehen sich ja eher als Vereinigung Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen, um ihren Sport eben voranzutreiben und um auch Gutes zu tun. Die Berchtesgadener Bicycle Association ist ein anarchischer Bund und starre Regeln, Vereinsbeiträge und Statuten haben da eben keine Verwendung. Und wir machen jetzt genau das Gegenteil. Wir stellen dem das Gegenteil gegenüber, einen klassischen Radsportverein, den es schon seit 1901 gibt, dessen Strukturen sehr lange Zeit hatten, um zu wachsen und vielleicht auch zu verwachsen. Wir werden es rausfinden, wie es der BRC Zugvogel schafft, zwischen Geschichte und auch Zukunft erfolgreich zu existieren. Das gilt es dann heute auszuarbeiten. Bevor wir dann gleich zu unserem Interview kommen, lass uns doch beide unsere Vereinshistorie aufarbeiten und unsere Eindrücke mal schildern. In welchen Vereinen warst du in deinem Leben schon? Ja, der Schach- und Halma-Verein. Ja, erzähl mal.
Ach, alle Vereine sind berechtigt.
Ich will jetzt alle wissen.
Ich war, ich glaube, 20 Jahre in einem Kampfsportverein.
Aha. Welcher Kampfsport?
Taekwondo.
Taekwondo?
Taekwondo.
Okay.
Ja, den hab ich, du wirst lachen, da war ich sogar zweiter Vorsitzender. Ganz schlimm.
Du weißt ja wirklich aus erster Hand dann, was es bedeutet, in einem Verein nicht nur als Mitglied aktiv zu sein, sondern auch da die Zügel so in der Hand zu halten.
Ich weiß es alles. Ich weiß es alles. Mit Vereinssitzung, Verbandssitzung und
Also war viel zu tun.
Naja, das ist ja immer die Frage, das ist ja alles ehrenamtlich, ne? Und die große Frage ist immer, auf wie viel hast du Bock?
Ja, klar.
So.
Schwierig.
Weil du bist ja nicht angestellt, ne? Du kriegst ja kein Geld. Insofern ist es alles nur eigene Motivation.
Ja, das ist schon krass.
Und du?
War das der einzige Verein?
Ja.
Warte mal. Meine Vereinshistorie ist ja viel reichhaltiger als deine.
Das war der einzige Verein.
Also als erstes Fußballverein, dann hatte ich ein kurzes Intermezzo von einem halben Jahr in einem Tennisverein, dann Radsport beim RSV Osterwellingen, habe ich ja hier schon ein paar Mal besprochen. DDR-Meistertitel haben die geholt, 12 deutsche Meistertitel, 6 Sportler und Sportlerinnen in den Nationalmannschaften, 8 Medaillen bei EMs und WMs, also ein sehr, sehr wichtiger Verein in Sachsen-Anhalt für die Jugendarbeit im Radsport. Da habe ich damals Radsport quasi gelernt, das war schon ziemlich cool. Dann habe ich Basketball in Oschersleben gespielt, Basketball seit 12. Seit 12 Jahren hier in Berlin beim TSC Berlin 1893. Und ich muss ja sagen, als Kind kriegst du von diesen verkalkten alten Vereinsstrukturen eigentlich gar nichts mit, ne? Das federn einfach komplett die Eltern ab. Die müssen da zu irgendwelchen Sportveranstaltungen dich hinfahren, dann müssen sie zu irgendwelchen Sitzungen hingehen, die müssen auch das Geld überweisen. So funktioniert das, ja. Aber jetzt bei meinem Basketballverein war das eigentlich auch immer so. Da gibt's eigentlich nicht viel zu tun. Aber vorgestern, nach dem Spiel kam dann raus, ja, die Kassenwärtin, die möchte das nicht mehr machen, sondern aufhören. Und da werden natürlich die Mitglieder, die am längsten da sind, bei mir sind es 12 Jahre, angesprochen, ob man dann Bock hätte. Und ich dachte mir so, boah, Also eigentlich ja, eigentlich ja. Aber ich habe einen Job, ich habe diesen Podcast, ich habe zwei Sportarten, die ich gerne mache. Wann soll ich denn das bitte schön machen? Und dann will ich ja nebenbei auch nochmal lustig auf der Couch rumlümmeln und mir einen Film angucken. Ja, das mache ich auch mal. Ja, von daher bin ich mir nicht so ganz im Klaren. Ich glaube, ich werde es nicht tun.
Mein Rat, tu's nicht.
Okay, gut. Also ich fahre ja wirklich sehr gut, deine Ratschläge zu befolgen. Also das hat mir in meinem Leben schon so weitergeholfen. So, genug von uns beiden. Jetzt werfen wir ein Schlaglicht auf den BRC Zugvogel 1901. Das machen wir jetzt zusammen mit Jörg Wittmann. Der ist seit 1991 Mitglied des BRC und kennt aus seiner Jugendzeit zum Beispiel auch noch Jens Vogt, Erik Zabel, mit denen saß er zusammen auf dem Bock. Und wie das so auch war, mit denen zu radeln und diese ganze Vereinshistorie, das bequatschen wir jetzt mit Jörg.
Unser Gast im Paradise.
Jörg, schön, dass du da bist.
Hallo, ja. Jörg. Hallo, grüß euch.
Sag mal, bist du mit Fahrrad gekommen oder doch eher ohne bei dem Wetter?
Ich gestehe heute nicht. Es war jetzt knapp um die 0 Grad und direkt vom Büro und war mir ein bisschen zu kalt, gebe ich zu.
Ja. Heiliger, fängt ja gut an hier mit uns.
Wie viele tausend Räder hast du denn und wo stehen die denn, bitteschön?
Oh, da bin ich nicht vorbereitet. Ich glaube 5 oder 6 jetzt. Also und genau, die stehen im Keller oder werden benutzt hoffentlich ab und zu. Und es ist also ein Mix aus altem Stahlrad, Rennrad, Carbon-Rennrad, Bahnrennrad, Mountainbike für den Alltag, ja.
Dann lass uns mal bei dir anfangen, bevor wir zu der ganzen Vereinsmeierei kommen. Warum bist du nach so vielen Jahren immer noch verliebt in den Radsport oder vielleicht in das Rennrad, besser gesagt? Du hast mir vorher gesagt, dass du mit 8 Jahren schon mit dem Radsport angefangen hast, beziehungsweise da dein erstes Rennen gefahren bist.
Ja, genau. Familienbedingt bin ich da reingerutscht, sozusagen dazugekommen. Unser Vater, deswegen sage ich gleich, ich habe auch noch einen Bruder, der im Radsport und im Verein aktiv ist. Der war als Jugendlicher, ist er zum Radsport gekommen und Radrennen gefahren und so, hat dann aufgehört durch nach Berufsausbildung, Ehe, Kinder. Und ist aber mit uns immer zu den Radrennen gegangen, zum Zugucken eben. Und das fanden wir schon faszinierend. Und dann kam irgendwann ein Aushang in der Schule, Radsportverein sucht Kinder von, ich glaube, 9 bis 12 oder so. Und da hat mein Bruder angefangen. Also ich war noch nicht so weit, aber mein Bruder war in dem Alter, der ist 3,5 Jahre älter. Und dann hat er angefangen, dann hat mein Vater wieder angefangen, intensiv. Ich hatte ursprünglich dann mit Schwimmen angefangen. Das war mir da irgendwann, also mit 8 Jahren tatsächlich schon zu anstrengend. Weil das war ziemlich heftig damals. Jedenfalls, Radsport fand ich toll, was die da machen, mit ein schönes Fahrrad auch zu bekommen. Ja, dann habe ich mit Radsport angefangen. Und so bin ich halt auch dabei geblieben, weil mit der Familie, wir haben halt immer nur Radsportthema, fast immer alles damit verknüpft. Irgendwie kam man immer wieder auf den Radsport zurück.
Mhm. Ja. Was war denn dein erstes Vereinsrad? Weißt du es noch?
Ganz am Anfang so ein Bambini-Rad, ja, so mit dicken Reifen und sehr kleiner Rahmen, Spezialbau. Und dann irgendein Stahlrad von Diamant.
Ja, schön. Ja.
Und die Liebe zum Radsport ist immer noch riesengroß.
Ja, insgesamt ja, genau.
Was ist denn geiler? Du hast ja jetzt wirklich sehr, sehr viel im Radsport, in der Historie mitbekommen, muss man ja schon sagen, ohne jetzt das Alter wissen zu wollen. Ja. Also, es klingt ja, als ob du 80 wärst, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ja, genau, ja. Nein, aber was ist denn geiler, der Radsport heute oder der Radsport so in den 80ern, in den 90ern?
Oh, kann man so, ich finde beides toll, also sowohl das, was ich erleben durfte, als auch der Rückblick, jetzt also immer mal wieder so alte Sachen anzugucken, anzuhören, zu sehen, in Büchern oder in alte Videoschnipsel, finde ich immer faszinierend, auch alte Berichte über meinetwegen Tour de France, aber eben auch das Aktuelle, also auch ich, also persönlich interessiert Straßenradsport und Querfeldeinradsport, das ist so der Schwerpunkt, ja, obwohl ich auch an viele andere Disziplinen, die es ja im Radsport alle noch gibt, ja, vielleicht kommen wir da noch zu, auch interessant sind, aber das ist so der Schwerpunkt und auch da finde ich aktuell, also ich gucke, wenn es geht, irgendwie die Tour de France und auch andere Radrennen, jetzt im Winter Querfeldein Radweltcup, was ich spannend finde, dann versuche ich das auch zu schauen.
Ja. Jetzt bist du ja viele Rennen gefahren und schon als Kind, kannst du dich an dein erstes Rennen noch erinnern und wie du da abgeschnitten hast?
Ganz, ganz, ganz entfernt noch. Also irgendwo im Feld, platziert nicht ganz vorne, mittendrin irgendwie. Und es war in Eisenhüttenstadt.
Ach, gar nicht in Berlin?
Nee, gar nicht in Berlin, genau.
Zu DDR-Zeiten bist du ja dann irgendwann auf die Sportschule gekommen. Das sollte dann ja schon auch ein bisschen mehr werden, als nur einmal bei rund um den Kirchturm mitfahren und da positiv abschließen.
Ja, genau. Also wie man dann raushört, wer sich auskennt, also im Osten groß geworden. Und da gab es ja schon dieses Sportleistungssystem, wo man dann sozusagen ab einem bestimmten Alter auch geguckt hat, okay, wer ist hier ein bisschen talentiert, qualifiziert, Überprüfungswettkämpfe, Vergleichswettkämpfe, die dann absolviert wurden. Und dann wurde irgendwann entschieden. Beim Radsport war es damals mit 14 Jahren, hatte man die Chance, auf die Sportschule zu kommen. Eben nur ein bestimmter Kreis von Sportlern, die dann eben das geschafft haben. Und hier bei mir war es dann eben glücklicherweise auch der Fall. Und zwar jetzt hier in Berlin zum Berliner TSC mit 14. Und ja, und dann, das habe ich dann quasi bis zur Wende, wenn man so will, also dann aktiv dann auch betrieben dort. Und im Rückblick kann ich auch sagen, trotz aller auch politischen Hintergründe, die ja immer so auch dann ein bisschen mit eine Rolle spielten, aber noch als Jugendlicher und junger Jugendlicher war wirklich der Sport im Vordergrund. Das war das Spannende. Interessante Wettbewerbe, Ausbildung, nicht immer leicht, aber trotzdem interessante Erfahrung.
Auf der Sportschule warst du in der gleichen Klasse wie Jens Vogt.
Jo.
Seid ihr immer noch befreundet? Wie war das so als Jugendlicher?
Befreundet ist vielleicht ein bisschen viel. Also wir grüßen uns freundschaftlich und unterhalten uns, wenn wir uns treffen bei irgendeiner Veranstaltung, beim Wettbewerb irgendwo, gibt's ja auch immer wieder die Chance. Und er wohnt ja in Berlin und da schaut auch mal vorbei bei Radrennen oder bei irgendwelchen speziellen Veranstaltungen. Klassentreffen haben wir noch nicht wieder geschafft. Hab dann auch seine Karriere verfolgt und fand es toll, sozusagen, wie er da auch als Profi aktiv war. Deswegen guter Austausch sozusagen, wenn man sich trifft, aber jetzt nichts Gezieltes oder so, dass man regelmäßig dann sich verabredet.
Wie war dann so der Übergang von DDR zu BRD, also rein sportlich gesehen für dich?
Ja, das, also tatsächlich dieses Leistungssystem in der DDR, wo ja sozusagen dann auch immer so pyramidenartig immer weiter aussortiert wurde. Also bei uns haben damals beim TSC, da haben 12 Sportler angefangen in der Klasse, in dem Verein und dann noch andere in anderen Sportschulen in der DDR. Und es wurde dann immer weiter, immer dünner sozusagen. Also im nächsten Jahr waren es dann nur noch 10, dann 8 oder so als Beispiel. Und tatsächlich war es dann eben kurz vor der Wende, bin ich noch sozusagen in diesem Leistungssystem noch aus diesen Qualifizierungskriterien gefallen direkt.
Ah, okay.
Das heißt, ich hätte also angenommen, die DDR hätte es weitergegeben, hätte ich auch nicht weitergemacht. Ich wäre nicht irgendwie Nationalkader oder so geworden. Jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und dann kam aber genau zu dem Zeitpunkt die Wende. Für mich war es dann auch noch das Ende der Schule. Also was macht man dann nach Berufsausbildung, Studium? Ja, nein, vielleicht. Also zu suchen, was gibt's dann als Alternativen? Und dann war der Sport so ziemlich im Hintergrund erstmal. Das lief immer noch mit. Man ist natürlich weiter, auch wenn wo Radrennen noch stattfanden, gefahren. Hier in der Region, in Berlin und Brandenburg. Aber es war dann eben nicht mehr das ganz Wichtige und hat dann auch nach und nach immer mehr nachgelassen. Also eben weniger Zeit zum Trainieren, weil man sich dann auf die Berufsausbildung in meinem Fall dann konzentriert hat und damit dann beschäftigt war. Dann war man zwar noch im Verein, aber das wurde dann immer weniger sozusagen.
Ja. Ist damit für dich ein Traum geplatzt oder wie war das?
Naja, gut, zu dem Zeitpunkt, wo ich da aussortiert in Anführungsstrichen wurde, da war das schon enttäuscht, na klar, weil man ja sozusagen schon die Vorstellung hatte, okay, du kannst mal irgendwann internationale Wettkämpfe, Nationalmannschaft vielleicht machen. Das war ja die Chance mit der Sportschule. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, in der Familie, Radsport immer ein Thema spielte, dann haben wir uns eben mit anderen Radrennen, anderen Themen beschäftigt und da war jetzt nicht mehr die Sportkarriere das Entscheidende, sondern den Sport beobachten, noch betreiben als Hobby, aber war jetzt dann auch schnell abgehakt sozusagen.
Ja, und dann waren dann auch keine Gefühle so dabei, als du gesehen hast, dass Jens Vogt zum Beispiel dann international erfolgreich war bei der Tour de France oder Erik Zabel war, was hattest du gesagt, in deiner Französischklasse?
Ja, genau. Also er ist ja ein Jahr älter, also eigentlich eine Altersklasse höher. Aber in der Sportschule wurde ja immer auch so ein bisschen sortiert. Also wir waren ja eine reine Radsportklasse. Da gab es eben für jede Sportart gab es eine Klasse. Also die Boxer waren in der Klasse, die Leichtathleten waren in der Klasse, die Radsportler in der Klasse. Und Erik Zabel war ein Jahr höher. Aber der Französischunterricht, weil wir in unseren Klassen jeweils die Einzelnen waren, die Französisch hatten, haben wir zusammen Französischunterricht gehabt, damit das ein bisschen einfacher von der Zeitorganisation ist.
Und wie war das dann, dass du die dann irgendwann im Fernsehen gesehen hast?
Ja, interessant, spannend. Hab immer mitgefiebert, klar.
Ja.
Es gab ja auch noch ein, zwei weitere, die dann Profi geworden sind. Jan Schaffrath, wer sich ein bisschen auskennt, ist ja auch noch mit Erik Zabel dann zusammengefahren. Also da mitgefiebert und war immer gespannt und ja.
Seit 1991 bist du beim BRC Zugvogel. Was hat dich dahin bewegt?
Ja, genau. Also das hat mit der Wende quasi zu tun, weil der BRC Zugvogel war per se ein Westberliner Verein zum damaligen Zeitpunkt zu der Wende. Und es gab eine Verbindung. Ich war quasi nach der Sportschule dann wieder in deinem damaligen BSG ADW, Betriebssportgemeinschaft Akademie der Wissenschaften. Und diesen Verein gibt's noch jetzt, Betriebssportvereinigung ADW. Aber jedenfalls war es zum damaligen Zeitpunkt war es so, es gab die Gebrüder Heinze. Die sind in den 50er Jahren...
Von Radsport Heinze?
Richtig, Radsport Heinze. Kennt sich aus.
Ja, da habe ich mein erstes richtiges Rennrad gekauft.
Genau. Und die sind in den 50er Jahren beim BRC Zugvogel Radrennen gefahren gemeinsam. Dann kam der Mauerbau und der eine war plötzlich in Westberlin, der andere in Ostberlin, wohnungsbedingt und arbeitsbedingt und sozusagen getrennt worden. Dadurch haben sie auch ihren Radsport dann beendet selber. Der eine blieb weiter bei Zugvogel im Westen. Der andere hat erstmal was ganz anderes gemacht und als sein Sohn dann aktiv wurde im Radsport und Interesse hat, sind er und sein Sohn beim BSV oder BSG ADW damals eingetreten. Jedenfalls war so die Verbindung. Also die haben sich natürlich weiter ausgetauscht. Dann kam die Wende, man konnte wieder sich besuchen, sich treffen, miteinander fahren. Und dann kam eben die Überlegung, okay, wie läuft's denn weiter im Verein und so. Und da kam so das Angebot, Mensch, wollt ihr nicht, könnt ihr nicht, habt ihr Interesse, wollen wir uns nicht was zusammen machen? Und dann sind eine ganze Menge von dem ADW-Verein dann zu Zugvogel gewechselt und ich eben auch. Mhm. So bin ich dazu gekommen.
Ja, wo wir denn jetzt schon bei der Geschichte sind, lass uns doch mal in diese Vereinsgeschichte eintauchen. Hier in Berlin kennt man euch ja auch als Verein, die so Menschen auf die Bahn bringen, die Menschen ins Velodrom bringt. Ist das ein bisschen kurz gedacht, dass die Leute immer diese Verbindung so als erstes haben?
Also wir finden es gut, wenn es die erste Verbindung ist, aber ist gar nicht unser Hauptziel gewesen. Aber wir freuen uns, wenn das so wahrgenommen wird. Also tatsächlich ist hier im Velodrom. Wenn man dort trainieren will, muss man Mitglied im Verein sein und eine Lizenz lösen. Also muss irgendein Verein sein. Und wir hatten das eben schon früh auch angefangen. Es hat sich dann rumgesprochen, dass wir dort Bahntraining anbieten können. Und eben auch die, selbst wenn sie keine Radrennen fahren, ist schon mal was Besonderes auf der Radrennbahn. Und es gibt auch wirklich mittlerweile eine ganze größere Gruppe von, ich nenne es jetzt mal Hobbyfahrern, obwohl die leistungsmäßig wahrscheinlich oft besser sind als viele andere, sozusagen, also, aber trotzdem Hobby sind, keine Wettkämpfe fahren, aber eben Spaß haben, auf der Radrennbahn zu fahren. Mhm. Und so hat sich das Mundpropaganda weitergesprochen. Und ja, so haben wir da viele Mitglieder gewonnen in den letzten Jahren, die dann einfach, um eben auf der Bahn trainieren zu können, in dem Verein, dann bei Zugvogel eingetreten sind.
Das ist ja schon was Besonderes, ne? Velodrom zu trainieren. Seid ihr der einzige Verein?
Nein. Also es wird ja grundsätzlich, kann jeder Berliner Radsportverein das nutzen. Ja, es gibt jetzt nicht bei jedem Berliner Radsportverein, also es gibt ja auch Vereine, die zum Beispiel Radball betreiben oder Kunstradsport, für die ist jetzt nicht so entscheidend. Aber die Bahnradsport, Straßenradsport im weitesten Sinne sozusagen betreiben, die können die Bahnen auch nutzen und dann gibt es fest zugeordnete Trainingszeiten, die von Monat zu Monat immer wieder neu verabredet werden.
Das klingt jetzt eigentlich relativ einfach, aber wie schwer ist es denn eigentlich, als Verein ins Velodrom zu kommen? Also ich habe da schon die wildesten Geschichten gehört.
Wir haben da schon einiges gehört.
Weil der Radsport spült ja jetzt nicht so viel Geld in dieses Velodrom ein. Ja, verdienen ja Geld damit, dass da große Veranstaltungen / Konzerte stattfinden.
Ja, da bin ich schon mal mit dem Senator aneinander geraten wegen dem Thema Bahn.
Na komm, das wollen wir jetzt wissen. Erzähl doch mal.
Ja, der Berliner Radsport, ich hoffe, ich fasse das richtig zusammen, nimmt sich so ein bisschen wahr als das fünfte Rad am Wagen im Velodrom. Jetzt denkt man, Velodrom ist doch eine Radrennbahn, wieso Radsport? Das wird ja betrieben von Velomax, Gegenbauer ist der Unternehmen darüber. Und diese haben ja sozusagen vom Berliner Senat oder von der Stadt Berlin quasi die Vermietungsrechte, wenn man so will, sozusagen. Also und klar, die wollen und müssen damit Geld machen. Also finden da Konzerte statt, Showveranstaltungen, was auch immer. Und der Radsport hat damals ausgehandelt, wurde ja damals für die Olympiabewerbung 2000 gebaut, dass eben eine bestimmte Anzahl von Tagen für Radsport noch zur Verfügung stehen muss. Damals, und eigentlich gilt die Regelung so ähnlich immer noch, hieß es mindestens 100 Tage im Jahr. Oder eigentlich nicht mindestens, sondern genau 100 Tage im Jahr sollten zur Verfügung stehen, nicht mehr. Und so ist es eben, dass man dann der Berliner Radsport beantragt sozusagen Tage, wann er gern trainieren möchte. Und dann sagt Velomax, beziehungsweise Berliner Senat, okay, an den und den Tagen ist das Velodrom auch frei, da könnt ihr trainieren. Und an den anderen Tagen eben leider nicht, weil da Show ist, Event ist, klar. Und das passt natürlich bei den Spitzensportlern nicht immer zum Trainingsplan. Ja, die haben ja bestimmte Termine, wo sie trainieren müssen. Und die müssen dann ausweichen. Also da wird dann auch knallhart gesagt, okay, dann müsst ihr halt nach Frankfurt-Oder fahren, das ist die nächste Radrennbahn in der Nähe, und da trainieren. Aber es kostet Zeit und Geld, da mal hinzufahren. Also das ist so ein ewiges Problem, so ein bisschen. Es ist halt politisch, es soll Geld bringen. Klar, es wurde auch viel investiert in die Halle damals und immer noch Betriebsunterhalt, klar. Ja. Ja, durch den Radsport kommt natürlich wenig Geld rein. Klar, man könnte, glaube ich, Konzepte entwickeln, wie das auch mehr für den Breitensport sogar nutzbar ist. Auch eben, dass Federmann dort sozusagen öfters Trainingstermine angeboten werden und dass auch der Sport an sich da das noch mehr nutzen kann. Aber es muss natürlich politisch gewollt sein. Und das ist schwer, da ist der Radsportverband in seiner Gesamtheit aktuell nicht stark genug, das umzusetzen, sozusagen dann mit der Politik so ins Gespräch zu kommen.
Wie hat denn der Verein 1901 eigentlich angefangen? Kannst du uns was dazu sagen? Zur Jahrhundertwende war die Welt ja eine komplett andere. Das Sicherheitsniederrad, habe ich extra nachgelesen, das wurde damals, also das ist das, was dem heutigen Fahrrad so am nächsten kommt, ne? Das wurde gerade mal 17 Jahre vorher entwickelt, ist auf den Markt gekommen. Also da war ja das eigentlich noch relativ Neuland.
Ja, ich muss sagen, ich war ja nicht dabei.
Ja. Was?
Aber wir haben natürlich, ja eben, wir sind 1901 ist der Verein gegründet worden und auch unsere Vorgänger, wenn man so will, sozusagen im Verein und Vorstand haben natürlich auch dann Historie gesammelt und aufgeschrieben. 200-Jahr-Feier gab es damals großes Jubiläum und ein Jubiläumsheft und dann hat man da auch nachgelesen. Wir werden nächstes Jahr 125. Wir hoffen, wir können ja groß feiern. Jedenfalls, ja, haben sich sozusagen eine kleine Schar von Sportlern oder Interessierten zusammengetan und haben gesagt, okay, es gab ja schon andere Vereine. Also die ersten sind ja schon vor 1900 gegründet worden. Es gab ja Hochradsport, Hochradfahren, also diese Hochräder, wo auch Rennen mitgefahren worden sind. Und auch schon Extremrennen, so wie Berlin-Wien oder was so ähnlich wie es heute noch gibt, Paris-Brest-Paris oder sowas. Ja. Jedenfalls haben die dann angefangen, sagen, wollen wir auch machen und haben den Verein gegründet, BRC Zugvogel. Viel mehr wissen wir auch nicht. Wir wissen dann, dass einer der ersten erfolgreichen Sportler, Otto Götzke, dann eben genau so eine Rennen wie Berlin-Wien gewonnen hat und dann erfolgreich gefahren ist und damit dann auch tatsächlich in der Presse vorkam damals, es wurde dann schon wahrgenommen als irgendwas Besonderes.
Ja. Wie hat sich dann der Verein weiterentwickelt? Was waren dann die nächsten großen Schritte oder Erfolge?
Ja, also quasi in den 10er, 20er Jahren war Verein eben mit einzelnen Sportlern bei diesen Extremrennen erfolgreich. Dann gab es so sogenanntes Mannschaftsfahren, also wo dann 4 oder 6 Fahrer sozusagen 100 Kilometer Zeitfahren absolviert haben. Da war der Zugvogel damals erfolgreich. Klar, dann gab es ja den Bruch mit den Kriegen, mit den Weltkriegen, wo ein bisschen das natürlich schwer war. Und das wurde dann quasi nach dem Krieg, erst 1952 wurde der Verein erst wieder fortgeführt. Also das hat also auch direkt nach dem Krieg noch ein bisschen gedauert, obwohl es ja auch bei manchen vielleicht schneller ging. Damals mitinitiiert von einem langjährigen Vereinsvorsitzenden Walter Fechner, der früher eben vor dem Krieg selber aktiver war und dann nach dem Krieg mit anderen dann wieder ehemaligen Mitgliedern den Verein wieder neu ins Leben gerufen hat. Und das war dann so eine Ära, die einerseits geprägt war von vielen Veranstaltungen, also wo der Verein nationale und internationale Radsportveranstaltungen organisiert hat und auf der anderen Seite dann auch Nachwuchsarbeit gemacht hat, beim Deutschen Meisterschaften erfolgreich war mit dem Höhepunkt oder dem ersten Höhepunkt, muss man eigentlich sagen, in den 70er Jahren mit deutschen Meistertiteln, mit Teilnahme an Olympischen Spielen. Das war so der erste Höhepunkt und dann kam, wie gesagt, also ist jetzt ein bisschen weit gesprungen, aber kam die Wende, dann war ein bisschen Wandel, dann kam zum Beispiel der Mountainbikesport ja auch gerade zur Wende, dann sind viele von den jungen Sportlern, die da vorher noch Straßenradsport gemacht haben, zum Mountainbike gewechselt. Das war für viele Altetablierte so ein bisschen, was ist denn das?
So was Neumodisches. Ja, genau.
Bis zu, wollen wir nichts mehr zu tun haben oder so, ja. Und dann haben sich ja beide parallel sozusagen weiterentwickelt. Und dann gab es nochmal einen wichtigen Step bei Zugvogel und zwar dann mit Frauenradsport. Also in den Ende der 90er, um die 2000er, Hanka Kupfernagel, Ehrenmitglied beim BRC Zugvogel, die war damals sozusagen als junges Mitglied ab 19 Jahre sozusagen dann hier beim Zugvogel aktiv und dann wurde ein Frauenteam gebildet. Die haben dann erfolgreich erst an der Bundesliga teilgenommen. Sie ist Weltmeisterin im Radcross geworden, Silbermedaille Olympische Spiele. Regina Marunde war bei den Olympischen Spielen im Mountainbike dabei.
Ach, Regina war auch bei euch im Verein?
Ja.
Ach komm.
Ja. Finden bestimmt noch ein paar Namen, die auch
Ja, wahrscheinlich.
Mann.
Ja, wie gesagt, dann sind die als Team erfolgreich gewesen, dann mit Tankreiter dann auch später dann die Profiteam ja noch gewechselt, sie ist ja noch Profiteam dann gefahren. Und nebenbei klingt jetzt komisch, aber es gab ja dann noch ein paar Nachwuchssportler, die ganz gut waren, als deutsche Meister erfolgreich waren oder Nationalmannschaft dann fahren konnten oder fahren durften. Und einer der letzten sehr erfolgreichen, also wir haben immer noch erfolgreiche, nicht, dass sich jetzt jemand von aktuellen zurückgesetzt fühlt, aber von den sehr erfolgreichen war und ist Juri Hollmann. Mhm. Juri Hollmann aktiv als Profi, leider in diesem Jahr ja etwas gehandicapt, am Anfang des Jahres schwer gestürzt bei Team Alpecin, aber der ist bei Zugvogel groß geworden als Schüler und bis er dann eben auch dann zur Sportschule, so ähnlich wie ich, und dann aber noch besser als ich, eben auch Profi geworden ist.
Ja. Jetzt hört sich das alles so selbstverständlich an, ist es aber nicht, weil da steckt doch wahnsinnig viel Arbeit dahinter, wirklich Talente zu fördern, wirklich Talente auch aufs Podium zu bringen. Also es hört sich so an, als wenn ihr vieles besser macht als andere Vereine. Mhm. Was ist das Geheimrezept?
Nee, wir haben kein Rezept. Wir machen auch nichts besser. Ja, wir sind ein bisschen anders als manch andere Vereine, glaube ich, weil man hat eben Vereine immer so ein bisschen, heißt ja immer so Vereinsmeierei oder Vereinsfürsten, die da so die Herrschaft haben, ja, und es nicht abgeben wollen. Auf der anderen Seite sind alle froh, wenn überhaupt jemand die Arbeit macht. Aber wir sind da relativ locker. Es gibt jetzt... Klar, es gibt bestimmte Formalien, du musst deinen Beitrag zahlen und Lizenz, da musst du eben natürlich dann auch die Regularien einhalten, auf der Rattanbahn oder wenn du Wettkampf fährst, ist klar. Aber es gibt jetzt hier nicht so große Verabredungen oder Pflichten oder so, ja. Es ist ja auch eine sehr bunte Welt mittlerweile. Also es gibt ja nicht, auch die Mitglieder bei uns fahren nicht mehr alle nur unter dem Namen Zugvogel. Es gibt Renngemeinschaften, Rennteam gemischt von verschiedenen Vereinen, dann fahren die unter anderen Rennteams, sind trotzdem Vereinsmitglied. Bei Nachwuchsarbeit muss ich sagen, tatsächlich haben wir das in den letzten Jahren sogar vernachlässigt. Es gab immer mal einzelne Talente, die dann von Trainern oder erfahrenen Sportlern, älteren Sportlern betreut worden sind. Aber uns fehlen derzeit die Trainer. Also wir müssten jetzt wieder anfangen, Trainer erstmal aufzubauen, weil das ist immer die Grundlage. Ohne Trainer brauchst du nicht mit Nachwuchs zu arbeiten. Klar, die brauchen Betreuung, brauchen Anleitung. Das ist aber auch, waren nicht im Fokus, aber wir überlegen gerade und prüfen auch. Wir haben schon auch aktive ein, zwei Trainer, die was grundsätzlich anbieten, aber wir haben jetzt kein direktes Nachwuchsprogramm. Deswegen ist aktuell der jüngste Sportler, das jüngste Mitglied 19 Jahre.
Hm. Ah, okay.
Ja. Da gibt es andere Vereine, wie gesagt, das war in der Vergangenheit war das anders, aber vielleicht können wir das in der Zukunft auch wieder den Nachwuchs wieder mehr.
Wie bewertest du denn diese Situation im Hinblick oder mit Blick auf eure reichhaltige Geschichte? Wird da mit Nachdruck dran gearbeitet oder gibt es einfach wirklich keine Leute oder zu wenig Leute, die dann da den Trainerposten oder Trainerinnenposten übernehmen können?
Na, es gibt schon auch Interessierte, also die sogar manchmal selbst sich die Ausbildung suchen und Weiterbildung suchen und gar nicht über den Verein gehen. Auch das kann man theoretisch machen. Wir haben es tatsächlich in den letzten Jahren nicht forciert und nicht sozusagen intensiv verfolgt. Wir haben uns dann mehr auf die Vereinsverwaltung sozusagen und eben die Älteren, die dann dabei sind, sozusagen, dass die ihren Sport im Velodrom, auf der Straße, Lizenz ausüben können. Und was uns oder mich freut, ist, dass wir aber jetzt auch in den letzten Jahren wieder einige Mitglieder haben, die sich jetzt wirklich sehr intensiv einbringen und Ideen entwickeln, Konzepte entwickeln. Und wir ja dann auch noch in dieser Woche mal wieder ein Radrennen organisieren.
Da kommen wir später noch drauf.
Wie muss ich mir das vorstellen? So über so lange Zeit, habt ihr einen stetigen Mitgliederwachstum gehabt oder geht das auch mal runter? Ist es auch mal bedrohlich? Wie muss man sich das so vorstellen?
Das geht hoch und runter, ja. Ich kenne nicht genau die Historie, bevor ich angefangen habe. Ich habe mal von Zahlen gehört, dass im Verein mal bis 200, knapp über um die 200 Mitglieder waren. Als ich da angefangen habe, waren es vielleicht knapp 120. Es ist dann tatsächlich in den 2000ern hat es mehr und mehr nachgelassen und zwar aus zwei Gründen. Einerseits eben nicht mehr so geförderte Nachwuchsarbeit, auf der anderen Seite eben die Älteren, die eigentlich ja oft dann auch mal noch jahrelang Mitglied bleiben, obwohl sie nicht mehr richtig Radrennen fahren und so, aber die ziehen weg, die sterben weg und das wird dann weniger. Und dann muss man schon, wenn man jetzt wirklich als Verein etwas sich weiterentwickeln will, dann auch aktiv entwickeln sozusagen. Und das fehlte zu dem Zeitpunkt. Und uns kam bis insofern zugute, dass eigentlich die Vorschrift ist, im Velodrom Lizenz zu fahren. Das war das eine. Und das andere war die Radkurier-Szene, die Fixed-Bike-Szene, die sich ja entwickelt hat. Da hatten wir eben auch schnell Mitglieder, die aus der Szene kamen, beziehungsweise auch die Fixed-Bikes, die dann ihre eigenen Rennen ja gefahren sind. Und das dann mit der Bahn auch verbinden wollten, weil das Bahnrad ist nichts anderes als ein Fixed-Bike. Ja. Ja, und das dann auch nutzen wollten. Die sind dann eingetreten in den Verein und die haben dann die Mundpropaganda gemacht. So ist es dann weitergetragen. Und dann, und jetzt kann man so sagen, in den letzten, man wird so abschätzen, 6, 7 Jahren ist es so stetig wieder gewachsen. Wir waren mal bis auf knapp um die 30. Jetzt sind wir knapp 90 Mitglieder.
Ja, das ist doch eigentlich eine super Zahl für einen Radsportverein, oder?
Ja, immer gerne mehr.
Ja, ja, na, selbstverständlich, gerade in Berlin. Ne? Also hier müsste es ja so viele potenzielle Mitglieder geben. Das ist ja alles auch gar nicht so einfach, ne? Wenn man den Verein auf der einen Seite hat. Ne? Aber Radsport ist auf der anderen Seite ja auch ein Sport, den man sehr gut alleine betreiben kann. Ja, man braucht ja nur sich und das Fahrrad im Endeffekt. Und stimmt, dann gibt es ja überall in der gesamten Stadt verteilt, zu jeder Tages- und wahrscheinlich auch jeder Nachtzeit irgendwo eine offenen Group Ride, wo man einfach sich anmeldet, hinfährt und dann hat man doch ein paar Leute, mit denen man fahren kann. Wie kann man denn als Verein gegen so etwas bestehen, wo es ja gar keinen Zwang gibt, irgendwie sich in den Verein selber einzubringen oder einen Beitrag zu bezahlen?
Das ist eine gute Frage und das müssten sich viel mehr im Verein noch überlegen. Natürlich hat jeder Verein unterschiedliche Ideen, Gedanken sozusagen, wie sie sich entwickelt. Ja, die einen, die kommen aus der Tradition und machen so das klassische von der Jugendarbeit, ein, zwei Trainer, die dann versuchen, eben Sportler auszubilden. Aber allein das reicht nicht. Du musst die auch anwerben in dem Sinne, dass du darauf hinweist, dass du es überhaupt anbietest und wie das dann abläuft, dass du den Eltern auch erzählst, wie die Kinder betreut werden, weil die wollen ja auch eine Sicherheit haben. Das sind bei der Jugend und bei den Älteren, da glaube ich, können viele Vereine noch mehr Service anbieten. Also, weil eigentlich haben die erfahrenen Sportler und Trainer, manchmal oft sind es ja die gleichen, die erst Sportler waren, dann Trainer werden, genug Erfahrung, um auch hinzuweisen, Tipps zu geben. Wie baue ich mein Fahrrad auf? Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich in der Gruppe fahre? Wenn ich Radrennen fahren will, logischerweise, wie läuft das taktisch ab? Diese ganzen Hinweise zu geben. Das, soweit ich es mitkriege, wir haben ja tatsächlich auch viele Mitglieder, die auch in solchen Group Rides sogar mitfahren, ja. Flux RC sozusagen zum Beispiel, ja. Martin Peters. Ja. Jedenfalls diesen Service also mit anzubieten, dass man noch mehr wie ein Berater sozusagen tätig wird. Und das könnten mehr Vereine machen, auch wir selbst könnten das bestimmt noch intensiver machen, weil dann glaube ich schon, wenn du das anbietest und ankündigst und der Mitgliedsbeitrag ist gering, dann ist es für viele interessant. Also kriegen wir ja auch durchaus wie gespiegelt, dass manche auch sagen, ah, finden wir toll, wenn wir dann mal eine Ausfahrt machen und anbieten und sagen, okay, allein schon in der Gruppe zu fahren, ist schon mal gut. Und dann auch noch Tipps zu kriegen von erfahrenen Sportlern, Sportlerinnen, die dann eben hinweisen, was sie gelernt haben, dann nicht jeder, aber dann kommen viele auch wieder und sagen, okay, da will ich wieder teilnehmen, ich will wieder so einen Group Ride machen.
Ja. Ist man mit dem Beitrag eigentlich auch versichert? Also ich kenne das aus meinem Basketballverein zum Beispiel, wenn ich da in der Halle jetzt umknicke oder mir das Bein breche oder so etwas, wäre ich über den Verein versichert?
Ja, aber, also es ist seit einigen Jahren ja so geregelt, dass der Beitrag enthält quasi eine Unfall- und eine Haftpflichtversicherung. Mhm. Es geht aber die private erstmal vor. Also wenn man privat eine hat, dann muss die erstmal eingesetzt werden. Erst wenn die nicht eintritt, dann kommen diese Sportversicherungen dazu.
Ja. Ja. Naja, im Straßenverkehr ist das wahrscheinlich nochmal was anderes als in so einer abgeschlossenen Halle.
Ja. Genau.
Ja. Jetzt ist ja auch der Radsport schnelllebig. Es gibt ja immer wieder neue Trends, Moden. Wie ist denn das so bei euch im Vorstand? Setzt ihr euch dann zusammen und diskutiert, was machen wir denn jetzt nächstes Jahr oder auf welchen Zug wollen wir als Zugvogel mit aufspringen? Wo geht die Richtung hin? Kann ich mir das so vorstellen?
Finde ich schön, als auf den Zug von Zugvogel.
Schön, ne?
Ja, fand ich auch gerade gut. Sich stundenlang drauf vorbereitet.
Nö, also wir haben ja eben auch nicht das, was wir früher, also früher gab es ja wöchentlich Sitzungen, da hat man sich dann an einem bestimmten Tag Vereinsmitglieder getroffen, nicht immer alle, aber der Vorstand war da und dann kam, das machen wir schon lange nicht mehr, es wurde immer weniger, weil tatsächlich schafft ja keiner jede Woche dann immer wieder zum Meeting zu kommen oder zum Treffen, man tauscht sich dann eher beim Training aus oder beim Wettkampf oder verabredet sich dann mal einmal im Monat oder so gezielt zum Austausch. Überlegen wir uns jetzt nicht direkt Strategien nach dem Motto, also jetzt ist ja Gravelsport, ist ja sozusagen so die Trendsport und machen auch bei uns Mitglieder, ich finde das auch von Sportart und vom Angebot her spannend und interessant, aber wir haben jetzt nicht überlegt nach dem Motto, okay, wollen wir jetzt ein Gravelrennen zum Beispiel machen oder bieten wir Trainingsgruppen an, speziell für Gravel oder so, das ist bisher nicht der Fall, das könnte sich aber ergeben. Dann muss man ja noch sagen, Radsport ist ja eben noch viel bunter. Also wir haben auch schon mal dann mit einem Partnerverein einen Trial-Wettbewerb mit organisiert, mit einem Potsdamer Verein. Wir haben Mountainbike-Radrennen schon organisiert. Es gibt theoretisch, ja wie gesagt, gibt noch Radball, es gibt Kunstradsport, Steherradsport, also die hinter den Motorrädern fahren, ist ja auch nochmal eine eigene Disziplin, so ein bisschen speziell. Querfeld-Einradsport, eben Cyclocross. Und klar, man könnte sich festlegen, wir sind eher so als Zugvogel, wenn du denkst, dass du dich bei uns gut aufgehoben fühlst, dann kannst du jedwede Disziplin machen, die du willst.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das heißt hier an alle, die sich für Radsport interessieren, wenn ihr eine Idee habt und einen Platz sucht, der euch aufnimmt und euch den Platz bietet, Sachen neu zu entwickeln, der Zugvogel ist es.
Sind wir offen, auf jeden Fall.
Gegründet wurdet ihr, ich habe es nachgelesen, in Schöneberg.
Ja.
Dann gab es das Zentrum des Zugvogels in Kreuzberg,
ja.
Und jetzt steht im Impressum Schönefeld. Das musst du mal kurz erklären.
Ah, komplizierte Bürokratie, ja genau. Also wir haben immer noch einen Meetingraum und einen Lagerraum in Kreuzberg.
Ist das so ein richtiges Vereinshaus, wo eine Theke ist, eine Zapfanlage und so altehrwürdige Möbel?
Das gab es früher in dem Haus. Da gab es, war so 3 Etagen. Im Keller waren die Lagerräume. Erste Etage waren so Vereinsräume zum Treffen und oben war die Kneipe.
Ja, cool.
Die gibt's nicht mehr.
Ach, schade. Das wäre ich mal vorbeigekommen.
Martin wollte in die Kneipe.
Ich war so kurz davor einzutreten.
Das ist das Haus des Sports in Kreuzberg, verwaltet und ich glaube auch der Besitz vom Bezirk Kreuzberg, der das eben anbietet, für Vereine zu günstigen Konditionen dort eben Räume zu nutzen. Im Keller, da wo wir früher die Lagerräume hatten, ist jetzt zum größten Teil ist jetzt so Sport-Fitness-Raum, wenn ich so sagen. Da gibt es auch mit Nachbarschaftsvereinen, die dann da was anbieten, auch für die Bevölkerung in der direkten Umgebung. Weil mittlerweile kommen ja auch unsere Sportler, kommen ja nicht mehr alle aus Kreuzberg, so wie es vielleicht ganz früher mal war, sondern aus der ganzen Stadt, teilweise aus ganz Deutschland. Ist ja bunt gemischt. Insofern ist das noch ein Treffpunkt, den wir da nutzen können als Meetingraum, aber eben keine Kneipe mehr. Ja, genau. Und die Adresse Schönefeld, das ist einfach, mein Bruder ist formal Vereinsvorsitzender, das ist seine Heimadresse, das ist, damit die Post auch ankommt, weil wir nicht immer in Kreuzberg sind.
Ja. Ah, okay, na, das ergibt natürlich Sinn.
Jetzt bist du ja schon ganz, ganz lange für den Verein tätig. Auch in Führungsposten, das sind Banner, ich glaube 91, ne? Seit 91?
Ja, also seit 91 im Verein. Aber
Ich finde das immer faszinierend. Wie motiviert man sich, ehrenamtlich über so lange Zeit tätig zu sein?
Gute Frage.
Ja, frage ich mich auch. Hey. Also am Anfang, wie so oft, man rutscht da so rein. Ja, du gehst zu den Vereinstreffen, da gibt's ja schon einen Vorstand, logischerweise, und dann heißt es immer irgendwann, okay, wir haben jetzt hier eine Hauptversammlung, da werden so Positionen gewählt, wir brauchen neben dem Vorsitzenden und jemand, der die Finanzen verwaltet, brauchen wir eben für Pressearbeit oder jemand für, damals gab es auch noch den Vergnügungsausschuss für Vergnügungen sozusagen, Jahresfeiern oder so, ja.
Okay. Ey, Weihnachtsfeier. Wie geil ist das denn, oder?
Ich
liebe Vergnügungsausschüsse.
Sollten wir wieder einführen, oder?
Ja, voll, das ist ein super Name.
Ja, genau. Ja, und eben Sportwarte, Sportleiter, sportliche Leiter, die dann eben für die Disziplinen oder für die Altersgruppen dann verantwortlich waren. Ja, und dann wird man halt irgendwann gefragt, aus Versehen mal ja gesagt oder genickt oder die Hand gehoben und so ist dann die erste Position. Ich glaube damals als Pressewart oder so Presseverantwortlicher, der dann irgendwie eine Vereinszeitschrift, also ich damals rausgegeben habe und geschrieben habe. Irgend ein paar Jahre später ist dann plötzlich der Kassenwart nicht mehr besetzt. Okay, wer kann es machen? Wer ist schon lange im Verein und wer kennt sich besser aus sozusagen? Dann ist man Kassenwart, bis ich dann mal auch irgendwann mal Vereinsvorsitzender war. Und einfach immer so weiter reingewachsen und sagen, ja, okay, dann mache ich halt und ist ja auch so weit okay. Und wie gesagt, wir haben jetzt nicht allzu starre Strukturen, als dass es jetzt zu formal ist sozusagen, dass wir da jetzt wirklich, klar, Mitglieder wollen auch betreut und verwaltet werden sozusagen, das gehört dazu. Aber deswegen war es jetzt nicht allzu anstrengend und man kann, wenn man die Formalien einhält, gegenüber Finanzamt, Steuern und Vereins- und Verbandsorganisationen sozusagen auch sicher ganz frei organisieren. Also im Prinzip ist es aktuell jetzt auch so, wir haben zwar auf dem Papier, gibt es einen Vorsitzenden, gibt es jemanden, der Finanzverwaltung macht, aber eigentlich ist es ein Team, die sich austauschen, die Ideen, Gedanken austauschen und dann gemeinsam sozusagen entscheiden, was wir machen.
Und ich nehme an, das Team ist cool und deswegen macht es Spaß und dann macht man das weiter.
Ja.
Ganz einfach eigentlich.
Ja. Und das kann man auch neben Beruf und Training noch wuppen alles.
Ja, ja. Das geht, absolut. Ja.
Na gut. Lass uns mal auf das Profi-Peloton schauen. Eigentlich haben wir ja so seit dem Jan-Ulrich-Boom ziemlich viele deutsche Namen, die im Profi-Peloton auftauchen. Ne? Man denke vielleicht an Andreas Klöden, John Degenkolb, Toni Martin, Kittel, Greipel etc. pp. In der jüngsten Vergangenheit Nils Polit, Max Schachmann, Kemner, Lipowitz. Ist das das Ergebnis, also deiner Meinung nach, einer lückenlosen, extrem gut funktionierenden Jugendförderung hier in Deutschland oder ist vielleicht doch irgendein anderer Grund? Ihr merkt es, ich muss schon ein bisschen lachen.
ich bin ja kein Trainer sozusagen, also aber man kriegt natürlich ein bisschen mit, was läuft, und habe ja hier im Berliner Radsportverband war ich auch mal im Vorstand und habe dann auch mit den Landestrainern mich ausgetauscht oder zu tun gehabt und treffe auch gelegentlich die aktuellen Landestrainer und habe dann mitbekommen, wo es vielleicht Probleme gibt oder wie überhaupt die Struktur ist, und tatsächlich muss man da auch erstmal, braucht man ein Weilchen, wenn man jetzt das gar nicht kennt, erstmal über Strukturen zu verstehen, wie das so läuft in Deutschland oder zumindest im deutschen Radsport. Wer wann wie wo gefördert wird, trainiert wird und wie da die Verantwortlichkeiten sind und die Zuordnungen. Und das ist halt auch vom Bundesland zu Bundesland auch noch unterschiedlich, weil zum Beispiel Brandenburg halt uns sehr nahe, Cottbus, Sportschule, da wird von dem Sportgeld oder was für den Sport verfügbar, sehr viel auch in die Sportschule in Cottbus gesteckt und damit auch in den Radsport. Die haben ja auch eine Radrennbahn. Und deswegen kommt da viel an. Die haben also sehr viele Trainer. Und zwar hauptamtliche Trainer, die mit den Schulen oder mit der Schule vor Ort arbeiten, als auch mit den dort an der Sportschule dann wohnenden Sportschülerinnen und Schülern. Das ist in Berlin recht schwer, weil hier gibt es eben aufgrund der geringeren Finanzen nur 2 hauptamtliche Trainer, soweit ich weiß, jedenfalls war das lange so, die da zur Verfügung stehen, und die können, die ist schwer sozusagen, die Zeit dafür zu opfern und sich da sozusagen dann genügend Jugendliche ausreichend zu betreuen. Das ist die eine Seite. Und das andere Seite ist, dass natürlich auch Vereine, wie gesagt, immer schwerer wurde, sozusagen, weil Nachwuchs dann fehlte, man keine Konzepte hatte, dann Trainer auszubilden. Es gibt Initiativen, die das immer wieder angehen und versuchen, aber eben nur in einzelnen Vereinen, nicht über die Breite. Dann dauert es halt, oder dann kommen nur eben sehr zufällig und sehr einzelne Talente hoch und nicht strukturiert. Wenn man jetzt sozusagen Beispiel Belgien sieht, gerade im Radcross, die fahren ja vorneweg, die sind unter den ersten Top 10 sind die ersten 18 Belgier so ungefähr. Ja. Und das ist, weil da ganz viele Jugendliche schon als ganz früh anfangen und viele Radrennen haben dort vor Ort und viele Betreuer, und das fehlt hier. Ja.
Jetzt mal in die Zukunft geschaut. Wie sieht deiner Meinung nach der deutsche Radsport aus in den nächsten Jahren?
Ich glaube, es werden immer wieder Talente hochkommen auch und rauskommen, einzelne. Es wird eben vielleicht nicht die Breite sein, und es werden ja auch immer noch Medaillen errungen auf der Bahn und selbst auf der Straße. Also klar, du hast Florian Lipowitz ja genannt, war vielleicht dieses Jahr gar nicht so mit gerechnet, aber das ist ja ein Riesentalent, und es gibt auch weitere Talente, die auch klar, auf seinem, vielleicht nicht ganz auf seinem Niveau sind, aber in die Richtung sich entwickeln und gibt. Also in den letzten Jahren hatten wir mehrfach auch Juniorenweltmeister und U23-Weltmeister aus Deutschland. Ob die dann immer ganz oben ankommen, ist die andere Frage, weil da gehört ja ganz viel dazu. Ja, von gesund bleiben, motiviert bleiben, gut betreut werden, die richtigen Entscheidungen treffen. Ja. Aber da kommen bestimmt immer wieder Talente hoch, aber eben einzelne. Das wird nicht die große Masse sein. Und dann ist es ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück. Ja. Es gibt ja jetzt auch so eine Initiative ganz neu, The Next German in Yellow, die das scheinbar ein bisschen unterstützen wollen, also die genau das Ziel haben, zu sagen, also ich habe jetzt nur gelesen von der Webpage, Breitensport und Nachwuchssport fördern wollen, damit irgendwann bald mal vielleicht wieder mal ein Deutscher im gelben Trikot ist.
Wer steckt dahinter?
Als Geschäftsführer oder Vorstand, ich weiß nicht, ob es als Verein oder weiß ich jetzt nicht ganz genau, organisiert ist Robert Förstemann, der ja auch hier in Berlin aktiv ist und noch Parasport mit Tandem auch noch sehr erfolgreich fährt.
Den kennen wahrscheinlich die meisten Leute, der Mann mit den dicksten Beinen.
Richtig,
aller Zeiten.
Genau, ja, genau. Und dann steht der, soweit ich weiß, der Inhaber der Firma Rembe, die auch ein Radteam fördert, sozusagen sponsert und früher selber aktiver Radrennfahrer war. Übrigens beim Zugvogelrennen, hatte ich zufällig gestern nachgeguckt, beim letzten Körfeldeinrennen im Victoria Park Platz 29 belegt hat. Mhm. Jedenfalls der hat da wohl die Initiative ergriffen. Wie es jetzt genau dann aussieht, da konnte ich noch nicht so viel lesen, was die denn wirklich dann als Förderung planen.
Was muss denn so von offizieller Seite vielleicht kommen, dass die Jungen und Mädchen gut gefördert werden? Also meistens, wenn wir jetzt nach Großbritannien schauen, dann war das ja Großbritannien, wir machen Olympia, deshalb muss da Radsport gut sein, und dann ist da so eine Kettenreaktion losgegangen und auf einmal gab es ganz viele gute Briten auf der Bahn, auf der Straße etc.
Ja, genau. Die hatten sich ja wohl damals auch direkt ausgesucht, okay, in welchen Disziplinen gibt es viele Medaillen? Schwimmen, Radsport, Leichtathletik oder so nach dem Motto. Und dann haben genau die wurden gezielt gefördert, weil tatsächlich gibt es ja viele olympische Disziplinen im Radsport. Also wenn man dann mit viele Medaillen will, wenn das das Ziel ist, dann ist das nicht verkehrt. Aber klar, das Geld muss erstmal vorhanden sein und auch politisch gewollt sein, dass es so gefördert wird. Ja, ob das wirklich auch ein unbedingtes Muss ist, dass man das haben will, selbst wenn man für Sport fiebert, aber klar, Sport sollte auch gefördert werden, gerade Breiten- und Jugendsport, das auf jeden Fall. Aber jetzt ganz persönlich, denke ich, muss man jetzt sagen, nach dem Motto, wir wollen jetzt unbedingt beste Land bei den Olympischen Spielen mit den meisten Medaillen werden. Warum? Wir können uns über jeden Einzelnen freuen, der da erfolgreich ist. Und die erfolgreich werden wollen und können, also wo man das absehen kann, die müssen gefördert werden. Mhm. Es gibt mittlerweile ja keine Trennung mehr zwischen Profisport und Amateur. Also können ja Profis mittlerweile Olympischen Spiele teilnehmen. Früher war das ja anders. Aber eben auch in Deutschland, wenn du jetzt nicht wirklich einen super Geldgeber hast und einen Sponsor hast, du musst ja auch Geld verdienen. Und also brauchst du schon eine Förderung. Entweder dann eben staatlicherseits oder eben von irgendeinem Privatsponsor. Und in den USA ist ja oft so, glaube ich, so nach meinem Überblick, dass es dann oft eben sehr viel privates Geld, was da auch einfließt. In England, ja, da hat es der Staat dann gemacht. Und davon profitieren sie noch und haben sich gute Strukturen aufgebaut, die dann fortgeführt werden können. Mhm.
Jetzt hat ja in den letzten Jahren der Frauenradsport für viel Aufmerksamkeit gesorgt, auch mit den deutschen Frauen, die immer erfolgreicher wurden. Und ihr unterstützt oder fördert ja auch ein Frauenteam, das Berlin Cycling Team, und habt da auch Damen von euch mit dabei. Wie war da die erste Saison?
Ja, ganz gut. Es war ja eine Entscheidung auch von den Frauen selber, dass sie das Team gründen. Und auch ein bisschen selbst organisiert, also erfahrene Sportlerinnen mit jüngeren und nicht so erfahrenen Sportlern sich zusammenzutun und dann so gut wie möglich und so professionell wie möglich sozusagen die Saison durchzuführen. Und tatsächlich war der Gedanke, glaube ich, im ersten Jahr, wir lernen erstmal, wir wollen uns gut darstellen, aber wir lernen noch. Dadurch, dass aber auch ein, zwei erfolgreiche oder erfahrene Sportler dabei waren, hat zum Beispiel Fabienne Jährich, die bei uns im Verein ist, die dann im Team gefahren ist, den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegt. Und für sie war es eben auch nicht das erste Jahr in der Bundesliga, insofern hat sie schon die Erfahrung, aber das erste Jahr mit dem Team. Mhm. Und die basteln jetzt auch schon wieder intensiv dran, sozusagen das dann in den nächsten, mindestens im nächsten Jahr und hoffentlich auch in den weiteren Jahren erfolgreich fortzusetzen.
Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, die hatten wir ja auch hier im Podcast. Ja. Das war schon sehr inspirierend, was sie da so erzählt haben und wie man eben auch Sachen anders machen kann. Das ist total interessant. Am Sonntag veranstaltet ihr ja ein Crossrennen im Olympiapark. Wie schwer ist denn das in Berlin, irgendetwas zu organisieren? Ich glaube mal, ein Crossrennen ist wahrscheinlich einfacher als ein Straßenradrennen hier in der Stadt.
Ja, denke ich auch. Also wir haben ja früher als Zugvogel haben ja auch Straßenradrennen organisiert, schon Querfeldeinrennen. Jedenfalls waren wir Organisator des internationalen Querfeldeinradrenns im Berliner Viktoriapark, also Mitte in Kreuzberg, Viktoriapark kennt man. Mhm. Und da war die Weltspitze am Start, waren Weltmeister am Start, gab es schon mal deutsche Meisterschaften. Das wurde dann aber immer schwerer, auch weil Viktoriapark, ja, ist eine Grünfläche und natürlich das Grünflächenamt sagt, wenn ihr da mit den Rädern lang fahrt, dann ist aber vielleicht der Rasen dann nachher nicht mehr so schön.
Also jeder, der mal so die Videoaufnahmen gesehen hat von einem Crossrennen, das ist dann so Matschepampe irgendwann, ne?
Nee, nicht zwingend. Da muss ich Einspruch. Ja, solche Rennen gibt es und auch noch im Weltcup, aber der Crosssport hat sich weiterentwickelt und das ist gar nicht mehr so. Das ist nicht mehr zwingend, dass es da so Matschepampe ist. Klar, man fährt in der Regel im Winter, ist eine Wintersportart, und dann eben im Gelände über Waldwege, Sandwege. Und dann, wenn es regnet, klar, dann kann es auch mal dreckig werden. Aber das eigentlich ist der mittlerweile so schnell und so intensiv geworden und auch die Strecken werden so organisiert, dass es ein schnelles, attraktives, abwechslungsreicher Sport ist. Radfahren im Gelände sozusagen. Jedenfalls bei der Organisation für Radrennen, es ist trotzdem natürlich dann noch leichter, irgendwo, ich sag jetzt mal im Wald oder auf dem Feld sozusagen sowas zu organisieren, als auf einer Straße, weil Straßen sind noch viel mehr Genehmigungen. Ordnungsamt, Polizei, Straßen, also Vorschriften für Markierung der Straßen, Sperrung der Straßen. Wenn ein Bus lang fährt, der muss ja umgeleitet werden. All sowas ist ein Riesenaufwand und für einen ehrenamtlichen Verein eigentlich kaum noch machbar heutzutage. Ja, also da kann man für jeden dankbar sein, der es überhaupt versucht als ehrenamtlicher Verein. Dann bleiben eben am Ende dann doch nur die professionellen Veranstalter, die Cyclassics in Hamburg oder so organisieren und das dann als großes Rennen aufziehen mit entsprechendem Geld im Hintergrund. Bei Querfeldeinrennen ist es etwas leichter, aber auch da, wie gesagt, gibt es natürlich auch Auflagen. Wir hatten aber tatsächlich das Glück, mit der Unterstützung vom Vorstand des Berliner Radsportverbandes als auch vom Landessportbund bzw. dem Land Berlin, die den Olympiapark ja verwalten. Die sind uns da sehr offen entgegengekommen und haben gesagt, ja, können wir uns vorstellen, ihr wollt da ein Rennen machen. Das ist auch noch gar nicht so lange her, die Entscheidung. Also wir haben es relativ kurzfristig erst getroffen, dass wir es da machen können und wollen, dass wir umsetzen können. Und insofern war da also ein sehr offener Austausch und Im Olympiapark, wer sich auskennt, also dort ein Mix aus dem Gelände vom Reiterstadion und dem Maifeld. Das kombinieren wir. Ist jetzt für Querfeld-Einrennen auch kein ganz schwerer Kurs, aber beim ersten Mal, mal schauen. Wir hoffen, dass wir dann ein attraktives Rennen organisieren können.
Ich habe ja dann die große Ehre, mit dir am Wochenende zu moderieren. Ja, das wird dann mein erstes Mal sein, ein Crossrennen zu moderieren. Worauf muss ich mich denn einstellen? Du hast das ja wahrscheinlich schon ein paar Mal gemacht.
Nee, moderierten Crossrennen habe ich noch nicht.
Ah, okay. Das ist für uns beide
neu. Also ja, ich habe den Vorteil, ich habe schon mehr live gesehen sozusagen und bin selber mal welche gefahren.
Ja, ja, klar.
Insofern kann ich dann sozusagen vom Ablauf ein bisschen was erklären oder dann auch beisteuern. Ansonsten ist es eben sozusagen auch eben das Publikum zu animieren, dass die auch die Fahrer anfeuern und dann ein bisschen dann eben ansagen, wer vielleicht gerade dort aktiv ist, wer unterwegs ist, von den Sportlerinnen und Sportlern und Siegerehrung übernehmen natürlich, ja, und vielleicht mal ein Interview führen mit dem einen oder anderen.
Sag mal nochmal genau, wann und wo das ist, mit Uhrzeiten, ja, damit alle, die Lust haben, mal Martin erste Crossrennen-Moderation zu sehen.
Die das Rennen sehen wollen.
Nein, genau. Wir kommen alle wegen dir.
Ja, am kommenden Sonntag, am ersten Advent, im Olympiapark, sozusagen, also wie der Eingang vom Reiterstadion aus, Jesse Owens Allee am Ende. Erstes Rennen startet um 9.30 Uhr und wir haben alle Altersklassen am Start. Es fängt also mit den Schülerinnen und Schülern an, ab U11 schon. Die machen so eine Kombination aus Crosslauf und Rennradfahren. Also die laufen erst und wechseln dann aufs Fahrrad, so quasi eine Art Duathlon. Dann kommt die U13, U15, die U17, dann kommen die Junioren, dann kommen die Masters-Fahrer, also die etwas Erfahrene. Und natürlich auch ein Frauenrennen mit Juniorinnen, auch mit Hobbyfrauen. Also auch wer keine Lizenz hat, kann gerne vorbeikommen. Sowohl bei den Frauen als auch bei Männern gibt es Hobbyrennen. Es ist also wirklich gezielt für die, die noch keine Lizenz haben, die es mal testen wollen. Wie gesagt, der Kurs ist jetzt nicht die allzu großen Herausforderungen. Insofern kann es vielleicht mal spannend sein, auch mal ein Querfeld-Einrennen zu testen. Kann man sich gerne vor Ort auch noch anmelden. Ich habe jetzt nicht die einzelnen Startzeiten im Kopf, aber wenn man, ich sag mal, also für Schüler um 9 Uhr da ist, dann kann man mitfahren. Und wenn man für die Hobbyfahrer ab 10-11 Uhr da ist, dann sollte auch die Meldung vor Ort noch möglich sein.
Jetzt sag noch ganz kurz, erklär mir bitte oder für unsere Hörer nochmal den Unterschied zwischen einem Gravelrennen und einem Crossrennen, weil Gravelrennen sind ja in aller Munde und Crossrennen, da kennen sich viele gar nicht mit so aus.
Ja, eigentlich schade, weil kurzweilige Rennen, Crossrennen ist ja, gibt's schon seit Anno dazu mal, also eigentlich, wo sich der Radsport entwickelt hat, war das so ursprünglich als Trainingsmethode im Winter. Was machen wir im Winter? Da kann man nicht so fahren, aber fahren wir ins Gelände, fahren wir einfach mal über die Felder und über die Äcker und daraus haben sich dann Radrennen entwickelt, mit Regularien natürlich auch, aber aktuell ist es so, dass zum Beispiel in der Eliteklasse ein Rennen maximal eine Stunde dauert. Und ja, es ist ein Kurs, der ist zwischen 2 und 3, vielleicht auch 3,5 Kilometer maximal lang. Also man sieht auch die Fahrer als Zuschauer ständig, regelmäßig und es ist ein Mix aus asphaltierten Straßen, Schotterstraßen, Sandwegen, Waldwegen, je nachdem, wo man sich befindet. Dann sind auch mal Treppen und Hindernisse darin, wo die Sportler abspringen quasi vom Fahrrad, ihr Rad schultern oder in die Hand nehmen, darüber springen, wieder aufspringen, weiterfahren. Also auch viel Action. Dann gibt es Materialdepot, ähnlich Formel 1, da wo auch bei manchen Rennen, gerade beim Weltcup, da wird dann ein Fahrrad gewechselt noch, quasi die fahren ins Depot, sofort im Laufen wird das Fahrrad gewechselt und springt wieder auf das nächste Fahrrad auf. Das, was er gerade gefahren ist, wird sauber gemacht, dann wechselt er vielleicht 2 Runden später wieder auf das alte Fahrrad. Also passiert viel, man sieht sie oft. Das ist also Querfeld-Einrennen auf einem kleinen Kurs, 2-3 Kilometer mit einem Fahrrad, im Prinzip ein Rennrad mit Stollenreifen, ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Ja, eigentlich ist es ein Rennrad, weil so ist es ja entstanden, auch mit dem berühmten krummen Rennradlenker sozusagen. Ja. Und beim Graveln, Gravelräder sind aus so ein Mix aus Straßenradsport und Crossrad. Sehen fast gleich aus. Es sind minimale Unterschiede. Die fahren meistens etwas dickere Reifen noch. Also beim Cross ist es limitiert bei normalen Radrennen auf 33 mm Breite. Und beim Graveln fährt man mittlerweile 35, 38, sogar 40 mm.
45. Oben ist kein, nichts offen.
Genau. Und in der Regel sind es dann auch so, dass die Rennen so organisiert auf längeren Strecken. Also ähnlich einem Straßenrennen, nur eben im Gelände. Also die fahren dann wirklich 40, 50 Kilometer oder eine 20 Kilometer Runde oder so auf einer längeren Strecke dann. Ja. Und dann damit dann noch 2, 3, 4 Stunden unterwegs. Ja.
Cross ist ja eine belgische Nationalsportart. Wird belgisches Bier gereicht bei eurer Veranstaltung?
Sonst kommt er nicht.
Ich muss den Keterer mal fragen, keine Ahnung. Pommes gibt's, Pommes.
Das ist richtig.
Ja, sehr gut.
Ein bisschen belgisch. Ist ja gut. Genau. Jörg, vielen Dank für den Einblick in die Geschichte des Vereins, in den Ausblick, was kann noch so alles passieren, in die Vereinsmeierei, natürlich im positiven Sinne und auch an das Crossrennen, was dann am Sonntag stattfindet. Vielen Dank.
Ja, gerne. Vielen
Dank. Auch. Ja.
Ich finde das ja immer voll geil, so in diese Radsport-Geschichte einzutauchen, auch wenn das kurz verhandelt ist und sowas. Aber mir macht das immer Spaß. Ich finde das ja irre. Ich hatte bei meiner Recherche auch gelesen, dass Berlin 25 Radbahnen mal hatte.
Wie bitte?
25?
Nein, glaube ich nicht.
Doch. Das stand da im Internet drin.
Wo sollen denn die gestanden haben?
Zum Beispiel da, wo das Olympiastadion steht.
Okay.
Da war früher die, wie hieß denn das, Deutschlandhalle oder irgendwas so in der Art. Und da gab's mal eine Radbahn. Also da sind wahrscheinlich auch viele kleine Radbahnen dabei, die auch keine große Überhöhung hatten und sowas. Aber sowas gibt's halt alles nicht mehr, ja.
Auf jeden Fall war ich sehr glücklich gerade, dass es eben nicht um Vereinsmeierei ging, ne? Sondern das, was ich gar nicht erwartet hätte, sondern dass die total gechillt eigentlich sind und das machen, wozu sie Lust haben, ne? Oder?
Ja, ich finde das total toll und ich kenne das auch von meinem Kumpel Willi, der fährt eigentlich mit uns so Rennrad, aber ist dann irgendwann in den Zugvogel eingetreten, weil er gerne auf die Bahn wollte, hat eine Lizenz gezogen, fährt im Velodrom da fleißig seine Runden und einfach, weil er Bock hat und weil der Verein cool ist, bringt er sich in den Verein auch, hat sich da in die Trikot-Design-Arbeit mit reingebracht und hat gute Ideen und die werden angenommen und alle stimmen drüber ab und sowas. Das ist schon einfach toll, wenn es solche Vereine gibt, die eben so ein bisschen lässiger um die Ecke kommen, als es dann vielleicht hin und wieder mal eigentlich ist.
Man muss ja auch dazu sagen, dass wenn so ein Verein, der so um die 100 Mitglieder hat, das ist ja alles viel überschaubarer, da hast du ja auch viel mehr, kannst du ja viel besser Einfluss nehmen oder dich, wie sagt man, realisieren?
Ja klar, man kann sich auch realisieren.
Realisieren ist ja ein gutes Wort.
Du wirst Mitglied, dann wirst du Vorstandsvorsitzender.
Dann wirst du realisiert. So, dann realisierst du, was du eigentlich angestellt hast.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Wir machen dann jetzt Schluss für heute, denn wir beide sind zum Pizzaessen verabredet.
Richtig.
Welche Pizza gibt's bei dir? Es war jetzt Tag der Sardelle übrigens diese Woche. Ich glaube, ich werde eine Sardellenpizza essen.
Mag ich übrigens auch sehr gerne.
Na dann, zweimal Sardelle bitte.
Und dazu einen kleinen Weißwein, einen netten.
Und ein großes Bier.
Bis dann.
Also bis dann. Tschüssi.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.